Hallo und ganz herzlich willkommen zur heutigen Online-Session Börse at Home, wie immer montags um 12 Uhr. Das ist heute übrigens die Nummer 298. Den vergangenen Montag, da hatten wir 5 Jahre Jubiläum. Ich habe es überhaupt nicht gesagt, weil ich an dem Moment nicht dran gedacht habe. Aber mehr dazu am Ende der Session. Fangen wir doch mal mit dem Wichtigsten an. Wir sprechen heute über ein Thema, das in allen Medien ist, das uns seit einigen Wochen, Monaten inzwischen wirklich bewegt, nämlich die Rohstoffmärkte, vor allem voran den Rohölpreis, also den Ölmarkt. Bei mir ist Michael Blumenroth, das Beste, was uns heute passieren kann für dieses Thema, Rohstoffanalyst von der Deutschen Bank. Und wer geht jetzt intensiv auf natürlich Öl, aber auch, vor allen Dingen auch auf Gold und andere Edelmetalle ein? Ihr könnt wie immer Fragen stellen hier in dem Panel. Wir werden versuchen, alles zu beantworten. Und vielen Dank vor allen Dingen an die vielen Fragen vorab. Die greifen wir natürlich auch auf. Schön, Michael, dass du da bist. Wir stehen hier am Rande des Parketts. Mhm. Aber dein Metier, also dein Fachgebiet, scheint ja uns alle momentan extrem zu beschäftigen. Vielleicht magst du dich aber kurz vorstellen. Mit euren Titeln komme ich immer so durcheinander. Mach's lieber selbst.
Genau. Dankeschön, liebe Edda, für die Einleitung. Also mit unserem Titel kommen wir selbst auch durcheinander, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also momentan würde ich mich nennen Strategist im Chief Investment Office.
Ah, okay,
also cool. Was ja. Wir machen, wir entwerfen Strategien für Privatkunden, aber auch für Wealth-Management-Kunden, also für jetzt die etwas vermögendere Kundschaft. Mein Spezialgebiet, du hast gesagt, sind Rohstoffe eigentlich. Ich habe auch 20 Jahre lang oder mehr, 25 Jahre lang war ich in X-Markets gewesen im Bereich Rohstoffe, insbesondere Edelmetalle. Deswegen freue ich mich immer, wenn so ein Edelmetall-Webinar kommt. Da kann ich dann so ein bisschen aus dem Erfahrungsschatz der 25 Jahre doch ein bisschen was wieder hochzerren. Habe aber auch viele Währungen gemacht, die natürlich bei Edelmetallen oder Rohstoffen auch immer eine Rolle spielen und auch etwas mit Zinsen. Mhm. Ich glaube, auf alle drei Sachen müssen wir heute gucken. Währung fällt mir jetzt gerade so spontan ein, da habe ich gar nicht daran gedacht. Aber Rohstoffe, ne?
Okay. Und eine Frage vorab. Ich meine, 25 Jahre, das ist eine ganze Menge. Ja. Hast du so eine Situation schon mal erlebt in deinem Berufsleben, wie im Moment?
Ja, sagen wir jein. Also was ich da so ein bisschen mich erinnere, war Asienkrise natürlich ganz brutal. Dann die große Finanzmarktkrise 2007, 2008, die aber jetzt nicht so stark auf die Rohstoffe eingeschlagen ist. Vielleicht ein bisschen war Covid der Anfang so gewesen und auch dann der Russland-Ukraine-Krieg, der Beginn, dass die so ein bisschen in diese Richtung gelaufen sind. Aber ich glaube, von der Komplexität des Ganzen habe ich so eine Phase wahrscheinlich noch nicht so richtig erlebt, weil es so völlig offen ist, wo die Lage, wo die Reise jetzt eigentlich hingeht. Mhm. Wir sehen sehr starke Chancen, dass das wieder beruhigt, aber auch sehr starke Risiken. Also momentan, normalerweise könnte man immer sagen, wir erwarten das und das und das. Und das ist jetzt momentan wirklich schwierig, weil die Beteiligten halt doch sehr unterschiedliche Auffassungen davon haben, wie momentan das, wie es im Konflikt weitergeht. Also lange Rede, kurze Antwort auf deine Frage. Nein, ich glaube, da sowas Vergleichbares haben wir noch nicht gehabt.
Okay, dann fangen wir vielleicht mit dem wichtigsten Markt an, der alles zu dominieren scheint, Öl. Was hast du da für eine Meinung zu?
Ja, genau. Öl ist halt wichtig. Natürlich, wir haben das ganze Edelmetalle genannt. Da würde ich auch hauptsächlich drauf eingehen, weil das jetzt auch das Gebiet ist, denke ich mal, was die meisten Anleger auch interessiert. Öl kann man natürlich auch drauf traden oder man kann es anlegen auch, wenn man möchte, aber eigentlich Edelmetalle sollten dann auch im Vordergrund stehen. Aber du hast gesagt, Öl momentan schaut halt jeder drauf. Warum ist das so? 28. Februar, da sah die Welt noch anders aus. 27. Februar gab es noch Verhandlungen zwischen den USA und Iran. In Genf, da hätte ich ganz ehrlich gesagt, muss ich zugeben, man ist auch nicht allwissend, auch als Strategist nicht, hätte ich nicht gedacht, dass es zu einer kriegerischen Eskalation kommen kann, weil ich meine Vermutung wäre gewesen, dass Donald Trump am 4. November, glaube ich, haben wir die Zwischenwahlen in den USA, dass er nicht riskieren möchte, dass der Ölpreis so durch die Decke geht, wie es momentan geht und momentan gemacht hat. Weil Ölpreis, Benzinpreis in den USA ein ganz heikles Thema. Entfernungen sind viel größer als hier. Man fährt halt auch diese Spritschleudern, mal schön SUV, der mal 30 Liter braucht für 100 Kilometer, da wird schnell das Portemonnaie geleert, auch wenn die Preise viel billiger sind als hier. Also was ich damit sagen will, ich hätte nicht damit gerechnet, weil es war eigentlich klar, jedem, der im Vorfeld sich einen Gedanken darüber gemacht hat, was passieren könnte oder was passieren wird, dass die Straße von Hormuz gesperrt wird, dass der Ölpreis nach oben durch die Decke geht und dass das Auswirkungen hat auf die globale Wirtschaft, die Ölpreise, hätte man vorher eigentlich schon im Vorfeld wissen können, wissen müssen, bevor dass der Krieg länger dauert als eine Woche oder so. Ne? Mhm. Jetzt haben wir das Problem, wir sind in der fünften Woche, fängt jetzt an und wir sehen momentan ja, schwierige Gemengelage. Also es kommen aus den USA im Stundentakt unterschiedliche Signale, eigentlich was das Ganze anbelangt, Deeskalation, Eskalation. Ich gehe mal einen Schritt zurück vielleicht. Wir hatten am Freitag vor einer Woche, kam abends nach Börsenschluss das Ultimatum.
Ich erinnere mich, ja.
Ne, 2 Tage,
Ja,
ansonsten bombardieren die USA die
ja.
iranischen
Ja,
Energieanlagen. Würde eigentlich
ja.
bedeuten, dass Iran keinerlei Strom, keine Energie mehr hätte. Vielleicht noch einen Schritt weiter. 2 Stunden vorher hat Donald Trump über Truth Social gepostet, dass die Verhandlungen auf einem guten Wege wären. Und dann 2 Stunden später kam das Ultimatum. Also es zeigt so ungefähr an, wie die Gemengelage ist. Das kann von einer Stunde auf die andere sich alles ändern. Letzter Montag, wenn wir am Montag vor einer Woche hier gestanden hätten, würde ich wahrscheinlich noch ein bisschen schlottern, weil es ging ordentlich nach unten. Also auch die Goldpreise erkläre ich nachher, warum sie nach unten gingen. Ölpreis Richtung $119 pro Barrel verbrennt. Gold Richtung $4.100 pro Unze. Hätte ich ehrlich gesagt auch nicht so erwartet, aber auch am Montag ordentlich Aktienmärkte in der Defensive. Also eine sehr schwierige Gemengelage am vergangenen Montag. Am späten Mittag oder am späten Vormittag, am Mittag kam der nächste Truth Social Post von Donald Trump, dass dieser ja sein Ultimatum um 5 Tage verlängert. Erleichterung weltweit, Ölpreise hier $15 runter. 15 Minuten vorher hat ja jemand in den US-Börsen darauf spekuliert. Und Schelm, wer Böses dabei denkt, will ich mich auch nicht drüber, will ich keine größeren Gedanken drüber machen, aber vielleicht war es in gewissen Kreisen schon bekannt gewesen. Wir haben den starken Rücksetzer der Ölpreise gesehen, aber jetzt will ich eigentlich zu dem kommen, was ich eigentlich sagen möchte, was jetzt die letzte Woche auffällig war. Die Ölpreise bewegten sich immer weiter nach oben, weil es war irgendwie nicht absehbar, dass sich jetzt was daran ändert an der Gemengelage. Dass also die Verhandlungen weiter fortgehen, man bombardiert sich weiter gegenseitig. Auch der Iran schießt durchaus weiter Raketen in die Nachbarstaaten rein, sodass die Ölpreise im Verlauf der Woche immer weiter nach oben geklettert sind. Und was jetzt, glaube ich, dass die Märkte bestimmt, sowohl Öl als auch Edelmetalle als auch Industriemetalle, ist Folgendes. Am Donnerstagabend, also nach Börsenschluss wieder, hat Donald Trump gesagt, die Verhandlungen laufen gut, was der Iran dementiert hat. Und er wird dieses Ultimatum auf den 6. April 10 Tage nach hinten schieben, dass man genug Zeit hätte, sich zu einigen Verhandlungen. Ne? Jetzt hätte man erwarten können, dass das Gleiche passiert wie am Montag. Ölpreise runter, Goldpreis runter. Und Aktienmärkte hoch, aber es ist genau das Gegenteil passiert. Und ich glaube, das ist jetzt das, was Anleger im Kopf haben müssen oder was die Märkte jetzt momentan, die haben so eine 180-Grad-Wende gemacht. Die haben jetzt eine Woche lang eingepreist gehabt, die Ölpreise steigen, wahrscheinlich bedeutet die Zinsen steigen, auch die Inflation steigt vor allen Dingen, ganz wichtig, auch für die Goldpreise ganz wichtig. Inflation steigt, Ölpreise steigen, ist ja klar, dann steigt die Inflationsrate. Notenbanken müssen vielleicht reagieren, indem sie die Zinsen erhöhen. Kann ich auch gleich Seitenbemerkung. Momentan sind 3 Zinserhöhungen für die EZB eingepreist bis Ende dieses Jahres. Vor 4 Wochen waren es eher eine Zinssenkung gewesen. Also man sieht die Märkte völlig umgedreht, 180 Grad. Jetzt hätte man denken können, das Ultimatum wird weiter nach hinten verschoben. Man redet miteinander, es kommt zur Deeskalation, Ölpreise kommen runter. Aber es ist genau das Gegenteil passiert. Und auch, was auch passiert ist an den Märkten, die Aktienmärkte sind stark runtergefallen am Freitag. Hätte man im Vorfeld auch nicht denken müssen unbedingt. Aber die Märkte haben jetzt so eine 180-Grad-Wende zugelegt. Es geht jetzt nicht mehr um das Thema Inflation, sondern es geht jetzt darum, was passiert mit der Weltwirtschaft. Das Problem ist jetzt, ist, dass Öl fehlt. Es fehlen jeden Tag 20 Millionen Barrel, 20% der Weltproduktion. Man liest davon, dass einige Airlines ihren Flugplan zusammenstreichen, US-Airlines sogar, die nicht so stark betroffen sind. Aber auch gerade in Neuseeland habe ich jetzt gelesen, was mich persönlich schlimmstenfalls betreffen könnte, oder auch in Asien einige Carrier, in Vietnam zum Beispiel. Benzin wird teilweise wohl rationiert in einigen Ländern, weil einfach das Öl jetzt fehlt. Weniger Öl bedeutet wahrscheinlich, dass die Weltwirtschaft nicht so stark wächst, wie erwartet, oder nicht wahrscheinlich, das ist eigentlich Milchmädchenrechnung, kann man eigentlich von ausgehen. Was dann wiederum bedeutet, dass die Märkte jetzt nicht mehr so stark die Inflation einpreisen, sondern mittlerweile eher dahin gehen, dass sie eine Konjunkturschwäche, also ich würde nicht sagen, Rezession schon einpreisen, sowas immer noch nicht, aber es geht so ein bisschen in die Richtung. Und der Worst Case wäre tatsächlich Stagflation, also steigende Inflationsraten plus stagnierende Wirtschaft weltweit. Die Weltwirtschaft wächst jedes Jahr normalerweise so 3%, das ist relativ okay. Wenn man alle Staaten zusammennimmt und das sehen die Märkte jetzt anders. Und genau das ist jetzt das Problem. Gehen wir erstmal zu den Ölpreisen, dann gehen wir zu den Edelmetallen. Ölpreise, heute Morgen waren sie über 116 Dollar pro Barrel für den nächstliegenden Kontrakt. Das ist, wenn man Öl jetzt direkt kaufen will, für Brennöl. Für Ölsorten aus dem Nahen Osten, da gibt es dann Oman und da gibt es noch verschiedene andere Ölsorten, die sind schon teilweise über 150 Dollar pro Barrel, also noch wesentlich teurer, weil das Öl kaum rauskommt. Und was mir mehr Sorgen macht und der Weltwirtschaft, dem Markt wahrscheinlich auch, ist, dass jetzt die Ölpreise auch für die längeren Laufzeiten und die mittleren Laufzeiten, da so auch stark angestiegen sind. Also zum Beispiel für Dezember 82 Dollar pro Barrel, für Erstquartal 2027 auch über 80 Dollar.
Vielleicht magst du das kurz erklären, wer in dieser Future-Thematik nicht so drin ist. Was ist der Unterschied zwischen der kurzen Laufzeit und der längeren Laufzeit?
Genau, in der kurzen Laufzeit ist halt Öl, was direkt verfügbar ist. Man braucht das Öl direkt jetzt für die Raffinerien, brauchen das, um daraus Benzin zu machen, um daraus Kerosin zu machen. Man braucht es tatsächlich, ja, Öl braucht jeder von uns, Heizöl und ähnliches. Ne? Aber Ich habe unsere Kollegen Ölhandel, ich kannte früher ein paar aus Houston, habe ich auch mal über die Schulter rüber geguckt. Die Ölhändler haben meistens Spreads. Also es gibt eine Terminstruktur. Man kann theoretisch für jeden Monat in den nächsten 10 Jahren kann man Öl kaufen, wenn man sich das Öl jetzt schon sichern möchte. Man kann sagen, zum Beispiel, wenn ich eine große Fluggesellschaft bin, ich brauche im Januar 2029 wahrscheinlich x Millionen Liter Kerosin. Ich suche am Terminmarkt jetzt schon jemals, der mir das zu einem bestimmten Preis anbietet, dann habe ich Kalkulationen sicher. Ich weiß, was ich bezahlen muss und kann mich dieses Kostenthema schon mal abgeräumt sozusagen. Ne? Man kann also Öl und auch auf Gold übrigens auch, kann man auf verschiedene Termine kaufen und zwar eigentlich monatsweise über die nächsten 10 Jahre hinweg. Mhm. Und das zeigt gerade die Termine, zeigen auch an, was die Händler jetzt vermuten, wo die Reise hingeht. Also in Öl auch, in Gold natürlich dann auch. In Öl vermuten die Händler momentan, dass die Preise runterkommen von 116 Dollar pro Barrel auf 82, 80 Dollar im nächsten Jahr. Aber das ist halt 20 Dollar höher, als es zu Beginn dieses Jahres gewesen ist. Also das zeigt an, die Märkte erwarten Inflation plus Schwäche der Weltwirtschaft. Und das ist jetzt etwas, Ölpreise, bevor ich jetzt zu Gold komme, was man schwer vorhersehen kann. Dauert der Konflikt bis Juni, dann gibt es australische Bank, heute Morgen habe ich gelesen, die erwarten dann 200 Dollar pro Barrel, was jetzt für uns hier die in der Zapfsäule ein Riesenproblem wäre. Und auch für alle Fluggesellschaften, für die Autoindustrie, für jedweden, der mit Öl zu tun hat, Heizöl und Ähnliches. Ne? Vielleicht die ganz alten Hasen unter uns, die können sich noch in die 70er Jahre erinnern. Da gab es ja dann so einen, auch schon so einen Ölpreisschock mit Fahrverboten an Sonntagen. Kann ich mich so ganz dunkel, da habe ich noch eine Wiege gelegen, mehr oder weniger. Aber ich kann auch die Bilder, dass die Autobahnen dann gesperrt sind und man darauf dann tatsächlich dann Fahrrad fahren konnte damals.
Ich erinnere mich da noch dran. Echt? Aber so natürlich, wahrscheinlich im Dreirad.
Ich hätte auch im Laufrädchen noch fahren können.
Fahrverbote, ja.
Genau. Da ist die Frage, ob wir da wieder hinkommen. Wir haben natürlich auch Elektromobilität, gerade China und so weiter und so fort. Aber Thema ist, je länger der Konflikt dauert, oder andersrum gesagt, bevor ich jetzt endlich dann doch zu den Edelmetallen komme, die Märkte sehen momentan, am Anfang war es so gewesen, no news in good news, also die Kampfhandlungen steigen nicht weiter. Man hat gedacht, man einigt sich jetzt irgendwann in Deeskalation. Angeblich redet man ja über 7 Ecken mit pakistanischer Regierung miteinander. Die Hoffnung ist groß, also jeder weltweit sollte die Daumen drücken, dass wir dann weiter eine Deeskalation finden. Aber man muss auch mit dem Schlimmsten rechnen, es kann durchaus sein, das heißt ja, dass tendenziell auch eventuell Bodentruppen eingreifen könnten von der US-Seite her, dass das Ganze noch dieses länger hinzieht, als wir es momentan vermuten. Und dann haben wir sehr starke Inflationswirkungen, wir haben Ölknappheit, wir haben Erdgasknappheit übrigens auch. Die Preise haben sich für uns in Europa seit Beginn der Kriegshandlung auch verdoppelt für den nächstliegenden Kontrakt. Für mich jetzt so, wir haben Wohnanlage, Erdgasheizung, müssen wir auch irgendwann mal umstellen, aber so weit sehen wir da jetzt noch nicht. Also wird dann auch nächstes Jahr die Erdgasrechnung wahrscheinlich auch teurer werden. Das Geld, was wir da für Energierohstoffe bezahlen, können wir nicht woanders ausgeben. Also auch hier wahrscheinlich Wirtschafts- und eher ein bisschen gedämpft. Und jetzt, wo es hingeht, wissen wir nicht, kann man nicht sagen. Wenn der Krieg morgen deeskaliert wird, wenn Brust kommt, wir haben unser Kriegsziel erreicht, dann fällt der Ölpreis vielleicht relativ schnell, aber er wird nicht so stark fallen, weil einfach dieses Angebotsausfall, das dauert ein bisschen, bis die Produktionsstätten wieder hochgefahren werden können in Saudi-Arabien und in den Arabischen Emiraten. Aber wir haben jetzt eine Gemengelage, die eigentlich tendenziell für Edelmetalle sprechen könnte.
Genau, und da haben eine ganze Menge Leute gefragt, warum führt ein steigender Ölpreis zu fallenden Edelmetallpreisen?
Genau, das ist die Gretchenfrage schlechthin. Die hätte ich jetzt vielleicht, wäre ich vor 6 Wochen da gewesen, wäre ich vielleicht auch, hätte ich eine andere Antwort gegeben, ehrlich gesagt. Also es gibt, glaube ich, zwei, drei Gründe. Also versuchen wir mal genau diese Beziehung zu ziehen. Ich will ja nicht umsonst über Ölpreise geredet haben. Die Ölpreise steigen. Was die Märkte jetzt zunächst erwartet haben, ist, Ölpreise steigen, Inflation steigt. Und dann ist genau das, was ich eben auch meinte, die viele Marktakteure haben Zinssenkungen erwartet. Und es gibt auch Notenbanken, die haben sogar angekündigt, das war die Bank of England. Die FED wurde erwartet, noch zwei Zinssenkungen, also die US-Notenbank FED, zwei Zinssenkungen dieses Jahr. Norwegen wollte Zinsen senken, viele andere Notenbanken auch. EZB wusste man nicht, hätte vielleicht auch die Zinsen noch einmal senken können. Jetzt haben wir mittlerweile eingepreist, die Ölpreise gehen hoch, Inflationserwartungen sind hoch. In Deutschland kommen gleich die Inflationsdaten raus, glaube ich, es könnten von 1,9, 2,7% auch für die Eurozone, also ein ordentlicher Inflationsschwung. Bedeutet eigentlich auch gut für Gold. Gold sagt man ja Inflationshedge, also wenn Inflation erwartet wird, kaufen die Leute Gold. Momentan eher schwierig, weil einfach die Erwartungen an Zinserhöhungen so stark gestiegen sind. Wenn ich jetzt ein US-amerikanisches Großunternehmen bin, Hedgefonds, Lebensversicherung oder sowas, und ich kriege auf kurzlaufendes Gelder, ich am Konto parke, so 3,5, 4%, ich weiß, ich kriege 4% sicher. Oder für eine zweijährige Anleihe, oder ich kriege für 10 Jahre, kriege ich 4,40%. Bin ich eigentlich als Lebensversicherung relativ glücklich. Ich habe fast 5% für 30-jährige Anleihen. Wenn ich jetzt Gold dagegen sehe, kriege ich ja keine Zinsen, ich kriege keine Dividende. Ich weiß nicht, was mir Gold bringt in die Laufzeit. So kann ich als große Anlagefirma schon mal kalkulieren. Bedeutet, wir haben einen starken Renditeanstieg gesehen und das ist meistens so, dass dann Gelder aus Gold rausverlagert werden in so zinsbringende oder renditebringende Investments in Anleihen hinein. Also am Anfang immer für Gold eher schädlich, wenn so eine Inflation kommt. Die Zinsen und Renditen eher steigen. Oder für die EZB sind jetzt 3 Zinserhöhungen eingepreist für dieses Jahr, was ich jetzt für sportlich halte momentan, aber kann durchaus ja passieren. Bedeutet das, hier gibt es mehr Zinsen dafür und das ist halt der Zins ist die Konkurrenz für Gold eigentlich. Was vielleicht noch dazu kommt, das ist ein, du hast am Anfang gefragt, ob ich sowas schon mal gesehen habe, ne? So ein Markt-Tohuwabohu. Wie gesagt, in dem Ausmaß vielleicht noch nicht. Aber immer, wenn man sich zurückdenkt, ich denke an die große Finanzkrise, ich denke an Covid, an Russland-Ukraine-Krieg und so weiter und so fort. Immer wenn so ein Szenario kam, dass Turbulenzen in die Märkte reinkommen, die nicht erwartet waren, dann ist es so, dass sehr viele Anleger oder Investoren halt Liquiditätsprobleme bekommen. Aktienmärkte fallen oder andere Märkte fallen, die anderen Märkte, wenn die Renditen steigen, fallen ja auch die Kurse. Hat man vielleicht auch ein Problem, wenn man jeden Tag seinen Gewinn und Verlust ausrechnen muss. Oder man braucht einfach Liquidität. Man braucht einfach Dollar, weil man irgendwelche Verpflichtungen erfüllen muss. Oder für die erfahrenen Anleger, es gibt die sogenannten Margin Calls bei Termingeschäften, da muss man dann Sicherheiten nachschießen, weil halt die Verlustwahrscheinlichkeit steigt. Theoretisch, wenn die Kurse stärker schwanken. Das bedeutet, bei allen Großkrisen, was am Anfang immer so gewesen ist, ist mal Gold verkauft wurde. Das ist
Ja,
mal.
weil die Leute Geld brauchten, also
Genau.
gerade die von der Shortseite, das war immer so meine Vermutung da.
Richtig,
Ja.
genau. Man braucht Geld und wer hat, welches Asset hat im letzten Jahr stark zugelegt, 45%, dieses Jahr auch Gold. Ne? Es gibt selbst jetzt, heute Morgen, ist Gold noch 45% höher, als es im April Anfang April letzten Jahres gewesen ist. Das bedeutet, sehr viele Investoren sind noch im Plus drin und mussten halt Gold verkaufen, um Lücken zu stopfen, Liquidität zu generieren. Was noch dazu kommt, auch um die Beziehung, um die Frage noch mehr zu beantworten, wenn die Ölpreise steigen. Gerade in Asien gibt es sehr viele Länder, die jetzt sehr viel mehr für Öl bezahlen müssen. Also gerade, wie gesagt, wenn Öl tatsächlich über Pipelines den Weg aus Saudi-Arabien oder Dubai rausfindet, ist das teuer, dann kostet nicht mehr 100, sondern 150 Dollar pro Barrel. Und das Öl muss in US-Dollar bezahlt werden. Ich brauche also als Käufer, brauche ich US-Dollar. Und das bedeutet, ich muss die US-Dollar irgendwie generieren. Und das ist sogar so, dass es Gerüchte im Markt gibt, die würde ich jetzt nicht unbedingt für super glaubhaft halten, aber es könnte durchaus sein, kann ich ausschließen, dass asiatische Notenbanken momentan etwas Gold aus den Reserven verkaufen müssen, um daraus Dollar zu kreieren, die man dem Staat geben kann, damit er Öl kaufen kann.
Und das ist dann auch ein Grund, warum in solchen Situationen dann auch erstmal der Dollar steigt gegenüber,
Ja,
weil
genau,
der
richtig.
Goldpreis steigt, ach, der Ölpreis steigt. Ich muss quasi mehr zahlen für das, was ich sowieso vorher auch bestellt hätte und
Richtig.
muss mehr Dollar nachfragen. Und dadurch kriege ich einen Druck auf den Dollar nach oben.
Richtig, genau. Okay. Es ist im Prinzip so, dass im Moment, also bei solchen Krisen, da kann man über den US-Dollar streiten, wie man will, ob er sicher Hafen ist oder nicht, aber es wird immer Dollar nachgefragt, weil halt immer noch 70% des weltweiten Zahlungsverkehrs über US-Dollar laufen und dann muss ich Dollar generieren und das passiert teilweise halt über Goldverkäufe.
Okay.
Und das ist so der Haken so ein bisschen. Ich muss aber auch vielleicht so ein bisschen Entwarnung, nicht Entwarnung, ist vielleicht noch zu früh, aber was mir aufgefallen ist heute Morgen, also wenn ich jetzt an letzten Montag zurückdenke, sind die Ölpreise nach oben geschossen, Gold Richtung 4.100 runter. Mhm. Ich denke, das war so ein bisschen auch technisch getrieben. Ich bin jetzt nicht so der Riesenfreund der Charttechnik dann, aber was jeder wusste, es gab ja Ende Januar hat Gold ja dieses Allzeithoch gemacht bei 5.500 ein bisschen, dann sind wir runtergeschossen auf 4.400 Anfang Februar. Mhm. Da gab es dann diese schnelle Kehrtwende. Jeder wusste, bei 4.400 gibt es wahrscheinlich Kaufbedarf und wenn es runtergeht, kommen die Stop-Loss-Verkäufe.
Mhm. Mhm.
Und deswegen ist Gold wahrscheinlich letzte Woche am Montagmorgen auf 4.100 gerauscht, kam ja sehr schnell wieder zurück auf 4.400, noch 3-4 Stunden später, als Donald Trump diesen Social-Post mit Ultimatumsverlängerung ausgeschossen hat, aber es war einfach so ein technisches Level, wo jeder wusste, da könnte was passieren, wenn es durchrauscht.
Ach, Stop-Fishing, das ist ja eigentlich auch der Fachbegriff dafür, wenn irgendwelche Profis an runden Marken sitzen und dann abfischen, wenn die Stop-Loss-Orders ausgeübt werden.
Ja.
Okay. Genau. Also, hätte ich jetzt bei Gold hätte ich das jetzt nicht erwartet. Das ist bei Aktien kennt man das, ja.
Ja, genau, aber gibt's auch. Also in Gold sind da auch sehr viele große Investoren. Das hätte ich auch in den USA gerade jetzt mit ETCs geht das Ganze auch sehr viel einfacher. Vielleicht
wollen wir an der Stelle mal einen ganz praktischen Tipp geben, wenn jemand taktisch aktiv ist, also nicht jetzt so 3, 4, 5% Gold als strategische langfristige Beimischung, sondern als taktisches Investment und ist diese 40% noch im Plus seit vergangenen April, könnte es ja durchaus sinnvoll sein, einen Trailing-Stop zu setzen. Da weiß man dann natürlich nicht, wann der ausgelöst wird, weil was weiß ich sage 10% oder 20% nach unten, dann soll der aktiv werden, der Stop und wann auch immer das dann erreicht ist.
Ja, genau. Das für Trading-Stops kann man immer noch empfehlen. Ja, das geht ja auch ganz gut bei ETCs und ähnlichen Produkten. Da ist halt der Vorteil klar, man ärgert sich, wenn man es dann verkauft hat und das geht die andere Richtung hoch. Ne? Aber wenn man den Trading-Stop schon früher gesetzt hat, wir waren ja über 5.500, wären wir vielleicht bei 5.000 rausgekommen. Ne? Ich denke, also Trading-Stops kann ich jedem nur empfehlen, halte ich für sehr, sehr sinnvoll. Also, dass man die Stops nachzieht, wenn der Preis steigt. Ja, vielleicht nur zwei Anmerkungen ganz kurz oder eine Anmerkung, was mir heute Morgen jetzt aufgefallen ist, der Ölpreis ist jetzt seit Freitag wieder stark angestiegen, also Freitag bei 108, sind wir im Monat 16 gewesen. Goldpreis ist trotzdem nicht stark gefallen, sondern er hält sich jetzt von morgens um die 4.500 herum. Es sieht so aus, als wäre da jetzt so ein bisschen so ein Paradigmenwechsel, dass man auch bei Gold drauf schaut, nicht mehr auf die Inflation, auf die Zinssteigerung der Notenbanken, sondern auf eine eventuelle wirtschaftliche Schwäche, Konjunktur der Stagnation oder halt Rezession sogar. Ne?
Ja.
Das ist ein Szenario, wo der Goldpreis immer zugelegt hat, wenn man in die Vergangenheit guckt. Das also jetzt mittlerweile, was wir auch gesehen haben, die letzte Woche das erste Mal seit, seit Anfang März, seit Beginn der Kriegshandlungen, sind die Long-Positionen, also die Kaufpositionen der spekulativen Investoren an der COMEX wieder ein Stück angestiegen. Die waren auf einem Zwei-Jahres-Tief gewesen, die haben also alles rausverkauft, was auch wahrscheinlich die Liquiditätsprobleme ausgelöst hat, die mussten Gold verkaufen. Jetzt steigen sie ganz langsam wieder ein. Also auch ein Zeichen, dass wir vielleicht so allmählich am Boden sein könnten. Ich würde sagen 4.000, 4.100 für die Charttechniker, das ist jetzt 200-Day-Moving-Average, auch so ein Signal, was relativ wichtig ist, 4.000 die runde Nummer. Also wenn das jetzt ein paar Tage sich auf dem Niveau hält, könnte es vielleicht sein, dass wir jetzt tatsächlich dann wieder Gold als sicheren Hafen nachgefragt sehen, als Hedge gegen mögliche Rezession und Ähnliches. Und dass dann auch wieder vielleicht dann mehr Anleger in die Märkte reinkommen und den Preis wieder hochziehen.
Dann bleiben wir mal bei diesem Szenario, also einfach langfristige Betrachtung, Goldpreis. Ich habe heute Morgen zwei Stimmen von Ökonomen aus den USA gelesen, einer davon Kenneth Raworth, auch sehr bekannt, die tatsächlich davor gewarnt haben, dass Trump mit dem ganzen Szenario die US-Wirtschaft an die Wand fährt. Was hätte das, dieses wirklich düstere Szenario, was hätte das für eine Auswirkung auf den Goldpreis? Das, was du gerade beschrieben hast?
Ja, das wäre absolut stark, stark steigende Goldpreise. Also jetzt sagen wir mal so, an die Wand fahren, die USA haben einen Vorteil, die sind ja Energieexporteure. Ne? Sie stellen genug Erdgas her, das können wir ja, wir beziehen 50% des verflüssigten Erdgases kommt aus den USA. Also die USA verdienen eher daran, an den steigenden Erdgaspreisen, auch an den Erdölpreisen. Sie sind relativ autark, also die USA produzieren mehr Öl, als sie eigentlich brauchen. importieren halt was aus Kanada noch ein paar Millionen Barrel am Tag, weil sie da bestimmte Sorten bauen, können dafür anderes Öl exportieren. Also die USA kommt besser weg, was auch den Euro-Dollar-Anstieg auch erklärt hat. Wir sind da von 1,18 auf 1,14 runter, 1,15 auf morgen, weil einfach die USA nicht so stark davon betroffen sind. Auch wenn man auf die Ölpreise guckt, WTI ist ungefähr 15 Dollar billiger als Brent-Öl. Mhm. Aber ist natürlich ein Risiko ist da für die USA, weil da ist eh so ein bisschen, Arbeitsmarkt hat schon ein bisschen Schwäche gezeigt. Wir hatten dann diesen Shutdown gehabt, der jetzt auch im letzten Quartal schlecht Auswirkungen hatte. Wir haben jetzt zwar die Steuererleichterung für die Amerikaner gesehen, bleibt der Ölpreis aber auf dem derzeitigen Niveau, würde das bedeuten, dass die Steuererleichterung sich verflüchtigen. Also dann fehlt dem Joe Sixpack für das Wohnungsdepot Normalverbraucher, ist der heißt drüben so. dem fehlt dann halt das Geld, in die Shopping Mall zu fahren und dort Kleidung zu kaufen oder Autos zu kaufen oder sowas in der Richtung. Ne? Und deswegen, ich würde das nicht so dramatisch. Rezession ist momentan noch nicht unser Szenario, gerade für die USA nicht, weil sie halt energiemäßig da besser dastehen als wir in Europa oder insbesondere die in Asien drüben, die jetzt unter den verminderten Ölexporten aus Arabien leiden. Aber es ist nicht auszuschließen, auch die US-Wirtschaft wird natürlich davon betroffen werden, auch von der Unsicherheit, die sich momentan kommt. Dann würde Gold natürlich steigen, auch allein deswegen, weil dann auch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass die Fed die Zinsen senken muss, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln, weil die Fed guckt ja auf den Arbeitsmarkt. Wenn der Arbeitsmarkt schwächelt, ist genauso wichtig für die wie die Inflation. Für die Fed total doof, momentan Inflation steigt, Arbeitsmarkt vielleicht schwach. Jetzt hängt man da links und rechts fest und weiß eigentlich nicht, was man machen soll. Deswegen wissen die Märkte auch nicht, was passiert. Ne? Mhm. Vielleicht, wir haben auch ab 1. Juni wahrscheinlich einen neuen Fed-Chef, den Kevin Warsh, der eigentlich eher Zinssenkung zuneigen könnte. Und das würde natürlich dann bedeuten, dass der Goldpreis nachgefragt ist. Und wenn das dieses Szenario käme, also nicht unser Basisszenario, aber wenn es tatsächlich so kommt, was der Rogoff so meint, dann würde ich sagen, hat Gold sehr, sehr viel Potenzial noch.
Okay, danke für das Gold. Bevor wir zum Silber gehen und zu anderen Edelmetallen, es gab noch eine Frage hier nach den Goldminenaktien. Wie wirkt sich denn die Situation dann jetzt auf diese Mittel, also dieses ja ein mittelbares Investment in Gold, wie ist denn da der Status?
Ja, der ist gemischt, kann man sagen, weil eigentlich Goldminenaktien sind ja eher häufig so eine Art gehebeltes Produkt auf Gold, wenn der Goldpreis steigt, die haben irgendwie eine fixe Kostenbasis, sagen wir mal 1.700 Dollar die Unze, und wenn der Goldpreis dann 1.000 Dollar weiter nach oben steigt, dann diese 1.000 Dollar meistens zusätzlicher gewinnen, bis irgendwann mal die Kosten kommen. Und dann die Arbeiter dann halt Lohnerhöhungen verlangen und so weiter, dann steigen die Kosten weiter oder Umweltgesichtspunkte spielen auch eine große Rolle, die verteuern die Produktion auch. Im Generellen ist es so, dass Hovabuhu ist natürlich jetzt nicht so ganz hilfreich für die Goldminenaktien, die haben zuletzt, also jetzt bis zum Januar, Februar sehr stark vom Anstieg profitiert von dem Goldpreisanstieg und sind dann auch ordentlich nach oben geschossen.
Aber überproportional, oder?
Überproportional, genau. Weil das, wie gesagt, der Gewinn, also jede Dollar, den die Unze Gold teurer wird, den können sie als Gewinn quasi vereinnahmen, gab es ja deswegen auch große Übernahmespekulationen, auch wegen Kupfer und Ähnlichem. Das ist ein ähnliches Problem oder ähnliches Interesse daran. Aber jetzt überproportional gewonnen, überproportional verlieren, wenn die Preise fallen. Wenn man der Ansicht ist, dass wir jetzt allmählich einen Boden finden in den Goldpreisen, dann könnte man natürlich über Goldminenaktien nachdenken. Vielleicht auch halt einen Index. Also gibt es auch Indizes oder ETCs oder ähnliches. Weil dann, wenn der Goldpreis jetzt Richtung 5.500, 6.000 gehen sollte, würden natürlich die Goldminenaktien sehr stark performen.
Da hatten wir auch eine Frage zu. Das ist der Unterschied zwischen einer einzelnen Goldmine und einem Goldminenindex, also einem ETF. Logischerweise, dass man nicht das Einzelwertrisiko hat.
Richtig, genau. Also Einzelwerte dürfen wir jetzt eh nicht empfehlen oder so, aber es ist halt immer so, da muss der Anleger sich wirklich reinfuchsen, weil du musst gucken, wie sind die Kosten, wie sind die Aussichten, wie ist die Planung für die nächsten 5 Jahre, vielleicht ist die Mine dann dicht. Und was vielleicht auch noch kurz sagen kann, das können wir, betrifft zwar eher Kupfer, aber es gibt immer die Möglichkeit, dass höhere Gewalt, Naturkatastrophen, mal schnell so eine Mine, das sehen wir im Kupfer gerade, da gibt es die Grasberg-Mine in Indonesien, zweitgrößte Mine in der Welt. Produziert mehr als die dritte und die viertgrößte zusammen. Da gab es im September so einen Schlammlawinenanbruch mit auch leider Todesopfern. Die Mine ist komplett gesperrt worden. Fehlen also eine ganze Menge Kupferangebot, weswegen auch der Kupferpreis so nach oben geschossen ist. Und für diese Firma natürlich, für andere Firmen gut. Klar, die verdienen jetzt an den höheren Preisen, aber für die Firma, die Betreiber der Mine ist ganz schlecht. Das, glaube ich, kann man als Anleger sehr schwer vorhersehen, welche Mine mit welchen welches Potenzial hat, welche Risiken bestehen, Naturkatastrophen und ähnliches oder sowas. Deswegen vielleicht dann lieber auf den Index schielen als auf die Einzelmine. Aber das bleibt jedem selbst überlassen, das Risiko prüfen lässt.
Da gibt es eine Frage zu, vielleicht weißt du da ja eine Antwort. Wo liegen denn die Produktionskosten pro Unze bei Gold?
Ja, das Letzte, was ich gelesen habe, waren bei 1.700 Dollar die Unze ungefähr. Okay. Das ist natürlich weit weg von dem derzeitigen Niveau. Ich denke mir, dass es mittlerweile gestiegen ist, weil die Kosten dann auch steigen. Wie gesagt, man muss immer tiefer. In Südafrika, glaube ich, ist man schon bei 4.000 Meter Tiefe. Da ist man, wenn man weiter buddelt, kommt man irgendwie oben auf der anderen Seite der Welt wieder raus. Man weiß gar nicht, wo man da rauskommt.
Ja, habe ich auch gerade überlegt. Kommt auch darauf an, wie man buddelt. Aber wohl, ja, es ist ja rund. Also muss man so. Wir schauen danach mal auf den Globus.
Wir schauen mal.
Ich meine, zu Hause.
Also auch in Zeiten von Digitalisierung, so Globus kann da hilfreich sein. Ne? Ja. Also das, was ich damit sagen will, also es wird immer schwieriger, Gold überhaupt noch auszuholen. Dann gibt es da natürlich auch Probleme, wer fördert Gold? China fördert sehr viel Gold, behält mal im Lande drin, gut, die Notenbank ist dann direkt das Gold oder wer kauft dann das Gold? Das ist Produktionskosten. Das Letzte, was ich gelesen habe, waren wie gesagt 1.700, vielleicht bis zu 2.000. Also für die meisten auskömmlich, aber von Mine zu Mine sehr, sehr verschieden.
Das ist natürlich okay. Ja, okay. Du hattest Kupfer schon angesprochen, aber vielleicht gehen wir erstmal zum Silber. Da gab es ja auch etliche Fragen zu. Ich meine, das hat ja eine unfassbare Entwicklung genommen, die letzten, sagen wir mal, 12 Monate.
Ja.
Wie ist so dein Sentiment für Silber im Moment? Wie ist da die Gemengelage?
Ja, das ist ja ein bisschen schwieriger. Ich denke also, wenn ich wählen müsste Gold, Silber, dann würde ich eher auf Gold schauen, weil einfach Gold jetzt diesen sicheren Hafenstatus und Gold, wenn wir jetzt sagen, hoffen, toi, 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 dass der Krieg jetzt ein Ende finden wird, dass wir dann nachher wieder in relativ normale Fahrwasser rübergehen. Dann muss man gucken, wenn der Pulverdampf sich verzogen hat, der Ölpreis wird noch hoch bleiben, aber wird runterkommen. Vielleicht werden dann die Notenbanken die Zinsen noch tatsächlich wieder senken können, was das Gold profitieren würde. Und ich denke mal, dann kommt dieses Thema Diversification kommt wieder, also das Diversifikation raus aus US-Assets, weil, wie du eben gesagt hast, es könnte ja sein, dass in den USA dass da die Wirtschaft auch mal ein bisschen durchhängen wird. Wir wissen nicht, was nach den Zwischenwahlen am 4. November passieren wird. Ne? Ich denke mal, da wird wieder gute Nachfrage nach Gold kommen, wenn auch diese ganzen Liquiditätsprobleme vorbei sind, wenn wir wieder in Anführungszeichen Normalzustand an den Märkten weltweit haben, dann werden auch sehr viele Notenbanken wieder nach Gold schauen und gerade Investoren in ETCs, die jetzt hier auf der Verkäuferseite zuletzt waren. Ne? Silber ist einfach zu heiß gelaufen gewesen, meiner Ansicht nach. Ich denke einfach, wir waren letztes Jahr bei 28 Dollar die Unze.
Ja.
Um diese Zeit hätten wir geredet, hätte ich gesagt, ja, vielleicht gehen wir mal 50 in den nächsten 2, 3 Jahren, da gehe ich von aus, aber mehr eigentlich auch nicht. Ne? Da waren wir jetzt bei 120 gewesen. Also es war immer nur noch Spekulation drin. Das war jetzt einfach dann auch zu viel in zu kurzer Zeit nach oben. Das ist eine doofe Begründung vielleicht, aber es ist zu heiß gelaufen am Markt. Da war irgendwann halt jeder drin gewesen. Und dann kam jetzt jemand, der eine Stecker gezogen hat, ging ja dann auch noch viel stärker runter als Gold. Ist ja auch viel Silber, ist für die Anleger auch viel volatiler. Also man muss da schon stärkeres Nervenkostüm mitbringen. Ne? Ich denke, Silber hat so ein bisschen ein Problem, wenn man jetzt sagt, okay, der Krieg wird vielleicht beendet, aber wir haben halt Nachwirkungen in der Industrieproduktion, ne, weil einfach Öl und Gas dauert, bis hochläuft. Ne? Dann wird Silber davon stärker betroffen dann als der Goldpreis, denke ich mal. Weil Silber immer auch ein bisschen Industriemetall ist. Gut, Photovoltaik werden wir vielleicht ein bisschen mehr forcieren, aber auch immer weniger Öl und Erdgas, wo wir überall Kollektoren aufs Dach draufballern werden. Aber es gibt auch andere Verwendungsmöglichkeiten in der Industrie, die Silber vielleicht dann eher so ein bisschen skeptisch blicken lassen. Ich glaube also nicht, dass wir die 120 Dollar, die uns so schnell wiedersehen. In Gold könnte ich mir schon vorstellen, dass wir auf die Hochs wieder zurückkommen, wenn man jetzt mal mittleren Zeithorizont sieht, denn selber, glaube ich, ist ein bisschen viel kaputt gemacht worden am Markt. Aber tendenziell auch langfristig, was man selber, was für Silber sprechen könnte, wiederum ist, dass in China sehr starke Nachfrage nach Silber ist. Erstens wegen erneuerbare Energien, wofür Silber benötigt wird, und zweitens, dass dort auch sagen wir mal, der Otto Normalanleger Unze Gold bei 5.000 Dollar, das ist ja schon mal schwierig da, wenn man einfach nur eine Unze kaufen möchte. Man kann auch ETCs grammweise kaufen, was auch ein sehr großer Vorteil ist, finde ich. Aber halt so eine Unze Gold, die man hausschleppen möchte, dann 5.000 Dollar hat ja nicht jeder, habe ich auch nicht jetzt parat rumliegen. Ja. Silber, ob man jetzt bei 70, 75 Dollar die Unze, kann man dann eher schon mal überlegen, dass man das macht. Deswegen denke ich, dass Silber ein bisschen davon profitieren kann, dass es einfach sehr viel günstiger ist als Gold. Und dass die Nachfrage wieder einigermaßen dann in den Schuss bringen könnte. Also um die Frage mal vielleicht komplett zu beantworten, ich glaube, Gold hat bessere Aussichten als Silber. Silber wird sich hier ein bisschen schwer tun, weil einfach der Markt durch diesen Rücksetzer von 120 auf 70, 65 Dollar die Unze doch sehr stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Aber was für Silber wiederum spricht. Vielleicht ein bisschen Hoffnung, falls jemand Silber schon im Portfolio hat, würde ich sagen, wenn ich davon ausgehe, dass der Goldpreis steigt, dann muss ich eigentlich auch davon ausgehen, dass der Silberpreis zulegt, weil jeder Händler, ich kenne das aus den 20 Jahren, die ich es gemacht habe, jeder Händler guckt auf die Gold-Silber-Ratio. Ne? Mhm. Also das Verhältnis, ich habe eine Unze Gold, wie viel Unze Silber kann ich da verkaufen? Ne? Das war letztes Jahr im April nach dem Liberation Day, war das bei 107, also 100, eine Unze Gold gleich 107 Unzen Silber. Und dann irgendwann war bei neulich bei 45. Langfristig, über, wenn ich 50 Jahre zurückgucke, ist das so bei 65, 70. Geht mal hoch, geht mal runter, dividiert sich aber immer. Jetzt ist Silber momentan, wenn man es im Goldvergleich wieder fast ein bisschen billig. Ne? Und wenn Gold 1000 Dollar nach oben zieht, dann wird auch Silber nachziehen. Also wenn jemand der Ansicht ist, dass Gold nach oben kommt, würde ich auch tatsächlich dann sagen, dann könnte er auch, wenn er langfristig oder mittelfristig unterwegs ist, taktisch vielleicht schwierig, wenn es jetzt gerade noch weiter noch einen Rückschlag gibt, wenn jetzt tatsächlich der Krieg komplett eskaliert, ne? Gott bewahre. Aber dann, ich denke, langfristig könnte das wiederum für Silber sprechen. Also ich würde sagen, 65 bis 70, 65 ist eigentlich die Mitte, ist das, das Verhältnis, was Gold und Silber meistens hat. Und wenn Gold steigt, dann zieht auch Silber vielleicht ganz so nach, aber zieht auch.
Mhm. Habt ihr eine Prognose für den Silberpreis? Da gibt es eine Frage zu, ja?
Ja, wir persönlich, also wir jetzt in unserem Bereich leider nicht. Ich habe die Prognose von unseren Kollegen in London, Singapur, vom Bereich von der Investmentbank, die war jetzt Ende dieses Jahres bei 100. Die war allerdings vor Beginn des Krieges. Mhm. Ich weiß nicht, ob jetzt aktuell ist, im April werden die nochmal ihre Prognosen updaten. Sie sind auch in Gold noch höher, deutlich höher als der jetzt gepreist. Also ich kann mir auch persönlich vorstellen, dass durchaus wieder Richtung 100 geht. Darüber hinaus würde ich sagen, schwierig. Ich kenne aber auch wiederum, also wir reden auch viele Unternehmenskunden, die auch selber brauchen, die würden momentan Kurse zwischen 60, also unter 60 Dollar sofort zum Kauf nutzen. Mhm. Ich hatte neulich, wenn ich auch noch ein Nähkästchen sagen, so eine Veranstaltung im Ausland, wo sehr viele investiert waren in Gold und Silber. Die haben gesagt, sobald Silber so 60, 65, 55 ist, kaufen wir, was geht. Weil die sind mittelfristig, langfristig unterwegs. Das sind Family Offices, die denken nicht in einem Monat, sondern die denken in 5 oder 10 Jahren. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, wenn, dann ja, würde ich sagen, durchaus Basisszenario, Krieg wird beendet bis zum Sommer, dann würde ich sagen, Silber am Jahresende höher als jetzt ist. Vielleicht nicht 100, aber eher schon so die Richtung nach
unten. Um da solche Szenarien, dass man denkt, dass man bei einem bestimmten Preisniveau einsteigen will, das kann man ja durchaus dann limitierte Orders einsetzen. Ja. Und jetzt kommen wir zu dem Themenkomplex, der hier auch ein paar Mal angesprochen worden ist in den Fragen. Mhm. Das ist ja auch wieder ein Argument dafür, was für ein Wertpapier, also Silber oder Gold als Wertpapier spricht, weil wenn ich es physisch daheim hinlegen will, kann ich mir solche Orders nicht setzen. Richtig. Ich kann keine Stop-Orders setzen, Nein. Ich kann keine...
Richtig. Ja. Und man hat also eine sehr hohe Geldbriefspanne, was mich abschrecken würde. Klar, wenn man denkt, morgen beginnt der Krieg, der uns auch hier heimsuchen wird, dann könnte es vielleicht Sinn ergeben, aber ansonsten bin ich ein sehr starker Freund von Börsengehandel, Wertpapieren, Zertifikaten, ETCs, sowas in der Richtung.
Ja, und es gibt ja auch bei diesen ETCs, die gelten ja, wenn sie physisch hinterlegt sind, so wie Xetra Gold und noch ein paar mehr, gelten ja auch dieselben Steuerregeln wie für das Gold. Genau. Das sollte man auch immer noch mal im Kopf haben. Genau. Und ich habe mal gehört, finde ich muss sowas hören, weil ich habe diese Befürchtung nicht, aber ich fand das einen echt praktischen Tipp. Wenn man wirklich denkt, dass man Gold mal brauchen kann, um Brötchen zu kaufen, dass man dann lieber ein halbe Kramplättchen daheim liegen hat, als die ganzen Goldvorräte. Bitte diese Störung hier. Hier fährt gerade jemand Getränke durch die Gegend.
Ob jemand also auch mit Brötchen mit so einem kleinen Goldding kaufen kann, da würde ich auch noch meine Zweifel hegen, aber es kann natürlich sein. Also nichts ausschließen. Ich habe gerade noch was mit Notenbanken gesehen. Die
Frage genau. Wir nehmen noch ein paar Fragen zum Gold. Sekunde. Leider sehe ich hier nicht, was wir schon beantwortet haben. Das hatten wir. Ich glaube, eine ganze Menge. Also zum einen war ja die Frage, welche Notenbanken fragen am meisten nach. Genau.
Das sind am meisten Nachfragen, das ist ganz spannend, weil zum Beispiel Polen hat schon gesagt, dass sie ihre Goldreserven 50% draufschlagen wollen. Jetzt kam vor 3 Wochen der Vorschlag von der polnischen Notenbank und vom polnischen Präsidenten, der ein Intimfeind des Ministerpräsidenten Tusk ist und sozusagen das einen Teil der Goldreserven verkaufen, um damit die Verteidigungsausgaben zu finanzieren, während der Ministerpräsident hat die EU-Gelder nehmen möchte, die er dafür in Aussicht gestellt bekommen hat. Also so ein innenpolitisches Problem. Aber Die Notenbanken in Mittelosteuropa, also Polen, Tschechien, sind momentan sehr stark auf der Käuferseite unterwegs gewesen, auch im letzten Jahr. Auch einige Notenbanken in den ehemaligen russischen Republiken, ehemaligen Russstaaten, also Kasachstan, Turkmenistan, Tadschikistan, wie auch immer. China kauft immer auch mal wieder Gold und da gibt es halt dann eher schon Gerüchte, aber ich glaube schon, dass da was dran ist. Also ich habe es noch nicht, ich kann es nicht verifizieren mit Zahlen und sowas, aber dass die Chinesen auf dem OTC-Markt, also man geht hin, fragt eine Bank, ich brauche eine Tonne Gold, was ist der Preis dafür oder sowas, ne? Dass die Chinesen sehr viel mehr Gold für ihre Reserven kaufen, als sie es offiziell ausweisen. Das muss ja auch nicht die People's Bank of China, also die Notenbank, besitzen das Gold. Es gibt ja auch kleine staatliche Banken, die können das Gold ja auch haben. Das müssen sie ja nicht ausweisen. Also China wird wahrscheinlich weiterhin sehr stark auf der Käuferseite unterwegs sein, weil diese Erfahrungen noch von dem Russland-Ukraine-Krieg, russisches Gold, zack, Kralle drauf, Sanktionen, Gold ist blockiert, was in New York und London ist. Und das möchten viele Notenbanken halt vermeiden, das Risiko. Und andere diversifizieren halt weg vom US-Dollar. Ich denke, ein kleines Problem für viele Notenbanken ist, dass die Goldreserven jetzt viel höher sind, als sie es eigentlich haben wollten, weil der Preis so stark angestiegen ist, dass einige jetzt versuchen, vielleicht das auszubalancieren, indem sie es vielleicht ein bisschen der Bestände verkaufen. Und dann verkaufen sie auch billiger wieder. Aber also gerade die mitteleuropäischen, die osteuropäischen, ehemaligen Russenstaaten sind weiterhin sehr stark Käufer, glaube ich, auch noch Gold kaufen. Und ich glaube, in Asien sind die meisten Notenbanken auch da unterwegs, gerade auch um die Diversifikation raus aus dem US-Dollar-Staatsanleihen zu betreiben.
Da gibt es eine Frage zu. Andi möchte wissen, woher kann man als Privatanleger diese Informationen bekommen, welche Notenbanken kaufen und verkaufen?
Da kann man als Privatanleger, man kann es sich auch beim World Gold Council schauen, das ist mal retrospektiv. Die Seite ist gold.org, also ORG, Otto Richard Gustav. Und da werden die Zahlen dann immer einmal im Monat veröffentlicht. Okay. Das ist ganz gut von denen, muss man sich halt registrieren, aber die sind vielleicht nicht 100% akkurat, weil die Notenbanken nicht alles ausweisen müssen, aber da findet man das.
Ist so vielleicht eine Verständnisfrage von Sonja. Sie hat jetzt so verstanden, dass man physisches Gold eher loswerden sollte.
Nein,
wir meinten damit nicht das Gold verkaufen an sich, sondern wir meinen, dass es einfach besser ist, ein verbrieftes Wertpapier zu besitzen, was in irgendeiner Form hinterlegt ist, damit man die gleichen Steuerregeln hat. Für die Steuerregeln ist übrigens das Wort Auslieferung das Zauberwort. Aber dass das eben besser ist, als wenn man in Gold investieren will, sich einen Barren dann nach Hause oder in ein Bankschließfach zu legen.
Ja, genau. Ich würde auch, wenn jemand das hat und der sich wohl damit fühlt, auf gar keinen Fall jetzt verkaufen, weil er hat dann auch einen hohen, wieder von dem Mittelkurs von Gold, einen hohen Spread, also einen hohen, hohe Differenz zu dem Verkaufspreis. Das würde ich dann auch eher behalten.
Vielleicht noch, weil hier gab es auch eine Frage zu, das, was du über Gold gesagt hast, gilt das auch für die anderen Edelmetalle, Palladium, Platin und so weiter?
Ja, Palladium, Platin, das ist ein Sonderding. Die sind ja jetzt auch, wenn man das mit dem Plus vom Jahresanfang vergleicht, sind die auch schon ordentlich im Minus. Platin hat ja auch so eine Rallye gemacht, das war ja quasi hinter Silber das Edelmetall, was im letzten Jahr am meisten nach oben geschossen ist. Muss ich auch sagen, wir haben, das ging anderthalb Jahre, wenn ich bleib mal bei Platin, dann gehe ich zu Palladium. Platin ist anderthalb Jahre lang so zwischen 1.100 und 900 Dollar die uns hin und her getradet. Also wenn ich da noch Trader gewesen wäre, das war eigentlich fast idiotensicher. Man verkauft das bei 1.100, kauft es bei 900 und verkauft das wieder. Also wenn man das gesehen hat, das war so ein waagerechte zwei Balken. Also es war einfach, da konnte man sich einen Urlaub fahren und dann Orders reingeben, Kauf, Verkauf, futschte alles. Auf einmal geht das Ding nach oben durch. Da waren wir bei 1.500, hat kein Mensch mitgerechnet. Dann gab es dazu Angebotsdefizite, schwirrte was auf einmal, was vorher gar kein Thema gewesen war, schwirrte das durch die Platinmärkte. Wozu brauche ich Platin? Vielleicht noch erstens für Dieselautos, ein schwieriges Thema auch. Deswegen kam der Preis auch so runter, weil wir halt diese Diskussion mit Diesel hatten vor ein paar Jährchen. Dann brauchst du für Schmuck auch. Das soll man nicht unterschätzen. In Asien ist sehr viel Platinschmuck gefragt. Und ich brauche es für einige Zwecke, für Hydrolyse und Ähnliches, braucht man das halt auch für die Wasserstoffindustrie. Ne? Jetzt ist das Ding nach oben geschossen, ich glaube 2.900. Ich habe das erstmal gar nicht so über die Feiertage, auch Weihnachtsfeiertage, gar nicht so mitbekommen. Das nächste Mal auf den Stamm geschaut, wo ist der Preis denn? Kann man sich mal gar nicht vorstellen. Gleiches Problem wie bei Silber, Preis nach oben geschossen, Preis runter, umso stärker runtergeplumpst. Was hoch, stark hoch geht, geht der Start wieder runter. Ich denke mal, da sind wir jetzt auch auf einem Niveau, so das ist knapp unter 2000, wo man sagen kann, da könnte es Sinn ergeben, dass wir jetzt allmählich einen Boden finden. Vielleicht geht es zwischen 1.700, aber das Angebotsdefizit wird wahrscheinlich da sein. Problem ist, Industrienachfrage, jetzt zum Beispiel Autos, jetzt haben wir Krieg, Benzin ist teuer, Platin braucht für Dieselkatalysatoren, kaufen wir jetzt so einen Diesel oder fahren die LKWs, die Diesel da tanken müssen. Brauchen die, kaufen die jetzt, fahren die noch so häufig oder Oder gibt es da jetzt Einschränkungen, weil einfach weniger nachgefragt wird? Also Platin auch so ein bisschen Charakter Industriemetall, schwierig. Deswegen denke ich mal, wäre ich eher neutral im Moment mit Aufwärtspotenzial, wenn Gold und Silber wieder nach oben gehen. Mit Platin würde ich sagen, könnte dann wieder ein bisschen mitziehen, aber die 2.900 Dollar, die würde ich jetzt dieses Jahr auch nicht mehr sehen. Palladium eher ein bisschen schwierig, weil das einfach ein Metall ist, was tendenziell im Überfluss da ist. Aber es gibt vielleicht zwei Sachen, die Palladium treiben könnten. Erstens, das meiste Palladium kommt aus Russland. Da könnte ich mir vorstellen, dass MAM der Russland kein Palladium mehr exportiert oder andere Länder kein Palladium mehr importieren. Dann gibt es in den USA eine Klage, dass angeblich russisches Palladium zu Dumpingpreisen auf den Weltmarkt gelangt wäre. Könnte bedeuten, dass der Anbieter die USA nicht mehr liefern darf, was er momentan noch darf, also nicht, aber Palladium dürfen sie noch. Und dann wäre auch Palladium vielleicht knapp. Dann könnte der Preis steil nach oben gehen. Aber momentan ist, glaube ich, Palladium das Edelmetall, wo ich am ehesten ein bisschen die Finger von lassen würde, weil das halt auch sehr stark industriell geprägt ist, das Ganze.
Danke dafür. Das war eine gute, ausführliche Antwort für die Frage. Ich guck mal, wir sind ja schon weit über unsere normale Zeit, aber es ist super spannend, ja, umfassend, was man sich alles fragen kann. Und das ist genau für euch jetzt der Hinweis, wenn ihr noch eine Frage habt, dann Michael, dann bitte jetzt stellen. Ich guck mal durch, was wir noch nicht haben. Das hatten wir. Ah, die ganzen Fragen zu den ETFs, das sprengt so ein bisschen den Rahmen jetzt hier dieser Session. Ich empfehle jedem hier, der sich für ein ETC oder ein ETF interessiert, in dem Bereich eine der guten Portale zu benutzen, neben unserem eigenen Deutsche Börse, die Suchfunktion mit relativ vielen Stammdaten, etwa Extra ETF oder das ETF oder Finanzfluss, die ja auch eine gute Darstellung aller Rohstoffkörbe als ETC oder eben Goldminen, ETFs etc., was es da so in dem ganzen Bereich gibt, haben. Ah, nun mal eine Frage hier zu China. Exportiert China Gold oder verbleibt dies im Land?
Ich vermute mal, dass momentan eher im Land verbleibt. War auch die Nachfrage, jetzt haben wir tatsächlich gesehen, in den zwei Wochen lang, ja, war 2 Wochen, dass in China auch die ETF-Verkäufe zurückgegangen sind, nur dass sogar Abflüsse gab. Das haben wir lange Zeit nicht gesehen gehabt, weil die Chinesen eigentlich nur Käufer sind. Ne? Wenn ich jetzt chinesischer Privatanleger bin, was kann ich in China machen? Der Aktienmärkte, okay, sind jetzt im letzten Jahr mal gelaufen, davor lange Zeit nichts. Zinsen kriege ich keine drüben, 1% oder sowas. Die Staatsanleihen kaufen, weiß ich jetzt nicht so als Chinese, also in China die Nachfrage nach Gold war dann sehr stark. Und um diese Nachfrage zu decken, denke ich mal, verbleibt das Gold eher im Lande und selbst wenn die Nachfrage der Privatanleger oder auch der Firmen nicht so stark wäre, würde das Gold dennoch da verbleiben, weil man ja gerade versucht, die Goldreserven in China aufzustocken. Und da bin ich eigentlich relativ sicher, dass China momentan relativ wenig bis gar kein Gold exportiert, sondern es lieber im eigenen Lande behält. Zumal auch vielleicht noch ein Hinweis darauf, Lebensversicherer jetzt auch in Gold investieren dürften.
Mhm. Danke dafür. Vielleicht noch eine Frage direkt zu Gold. Mit ganzem Reihe können wir jetzt hier nicht beantworten, weil es einfach den Rahmen unserer Session heute hier sprengt. Aber eine ist ja nochmal, welche technischen Indikatoren hast du im Blick bei Gold?
Ja, wir gucken schon. Also ich weiß, also dadurch, dass sehr viele Händler drauf schauen, was ja auch da haben wir einen 200-Tage-gleichen Durchschnitt, also den Moving Average, der jetzt bei 14.100 ist, da haben wir im Kollegenkreis auch darüber diskutiert, dass letzte Woche genau dort abgebrannt und wieder hochgekommen. Also da will ich schon mal drauf gucken, weil viele anderen auch drauf gucken. Was auch immer hilfreich ist, der RSI, also der Relative Strength Index, die relative Stärke, weil da haben wir tatsächlich, hat sich eigentlich schon abgezeichnet gehabt Ende Januar, dass Silber und Gold auf Niveaus sind, die dann tatsächlich einen überkauften Markt, nicht überverkauft, sondern überkauften Markt signalisiert haben. Auch jetzt könnte man genauso drauf schauen und sagen, ob der Markt jetzt überverkauft ist oder nicht. Also das sind die beiden, wo ich drauf
schaue. Okay, danke dafür.
Gerne.
Und dann sind wir auch am Ende mit allen Fragen. Vielen, vielen Dank für das große Interesse. Und vielen Dank vor allen Dingen an Michael, dass er da war. Und entschuldigt, wenn dieses Gerumpel hier gestört haben sollte. Ich muss diesen Raum hier mal buchen, aber wir stehen tatsächlich am Rande vom Parkett. Hinter uns ist Frankfurter Börse. Da wird gearbeitet und da ist so einiges los, unvorhersehbar.
Ja. Ich danke dir, Ella, für die Einladung. Ich danke allen Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören und wünsche viel Glück bei allen möglichen Investments. Tausend Dank.
Ich sage danke und noch ein paar Hinweise, wie es weitergeht. Nächsten Montag ist frei, da ist Ostermontag. Allen, die hier sind, wünschen wir schöne Feiertage. Die Woche darauf ist die 299. Session. Da mache ich mit Jana zusammen was über Anleihen, ob man die jetzt, wir hatten ja eine Einsteigerfolge zum Thema Anleihen an sich als Anlageklasse. Und dann Anfang April sprechen wir darüber, Anleihen als aktiven Fonds, als ETF oder wie man eben in Vehikel investieren kann, in mehrere Anleihen auf einmal. Und dann kommt was Besonderes. Am 20. April haben wir die 300. Da kommt Jessica Schwarzer, die auch der Gast, die Gästin in der ersten Session war, am 23. März 2020. Und sie kommt hier an die Frankfurter Börse. Wir sind oben im Auditorium. Da gibt es noch ein paar leere Stühle und wir machen es natürlich auch online. Also es wird Hybrid. Also wer hier aus Frankfurt ist und dabei sein will, 20. April, einfach mal auf der Website gucken. Da ist der Link zur Anmeldung. Und nochmal danke an dich.
Gerne.
Gute Nerven wünschen wir vor allen Dingen. Ja. Für die nächsten Börsentage und top, dass das aufhört mit dem Krieg.
Genau, allen, wie gesagt, viel Glück, fröhliche Ostertage auch von mir, soweit hoffentlich möglich, gutes Wetter, ein bisschen Entspannung, um mal nicht auf die Märkte kommen.
Vielleicht. Ja, einfach mal wegschauen.
Genau, alles Gute.